Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich sage einen schönen guten Morgen. Ich freue mich hier auf eine Stunde mit der Autorin Michaela Fieser. Wir werden über Nature Writing etwas erfahren und wir werden Wave Writing kennenlernen. Wellenschreiben, sage ich jetzt mal so ein bisschen profan übersetzt, habe ich noch nie von gehört. Das wird bestimmt interessant. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Hallo Michaela Fieser.
Ja, vielen Dank, Frau Heise, für die Einladung.
Ich habe gerade gesagt, habe ich noch nie davon gehört. Mit sowas habe ich noch nie davon gehört, möchte ich auch weitermachen. Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über Berufe, von denen wahrscheinlich die meisten sagen würden, habe ich noch nie von gehört. Das hieß über Kaffee, oder heißt, gibt es ja immer noch, über Kaffeeriecher, Abtrittanbieter und Fischbeinreißer. 15, glaube ich, untergegangene Berufe waren da versammelt oder 18, es war jedenfalls eine ganze Reihe.
Ja, mehrere.
Abtrittanbieter? Was war so das Absurdeste?
Ach so, ja, Abtrittanbieter. Ja, Abtrittanbieter ist auf jeden Fall absurd. Also die Abtrittanbieter war jemand, der auf öffentlichen Plätzen einen Eimer hingestellt hat, auf dem die Leute ihre Notdurft ablegen konnten. Und dann wurde so ein Mantel um eingeschwungen und dann konnte man das tun. Das war halt, bevor es öffentliche Toiletten gab. Aber das Buch ist wunderbar illustriert worden von der Irmela Schautz. Und was wir versucht haben, ist Berufe zu finden, die es heute nicht mehr gibt, aber die, als sie entstanden sind, wirklich gab es ein Bedürfnis dazu.
Ja.
Und das ist so der Gegenteil von diesen Bullshit-Jobs, obwohl ja Abtrittanbieter sowas wie Bullshit-Job eigentlich im wahrsten Sinne wäre.
Aber halt wirklich benötigt, ne? Genau, da machen wir mal den Unterschied ab. Kaffeeriecher? Also die haben einfach gerochen, ob der Kaffee gut ist? Oder?
Nein, hat nichts mit Barista zu tun. Das war zu einer Zeit, ganz am Anfang, als der Kaffee in Europa eingeführt wurde, war das ein Luxusgut. Oder es wurde besteuert als Luxusgut und immer, wenn was besteuert wird, dann fängt die Kriminalität an. Und so wurden dann ganz viele Kaffeebohnen ungeröstet nach Berlin eingeschmuggelt. Und die Kaffeeriecher waren dann vom König angestellte Schergen, die in die Wohnung reingehen konnten und gucken, ob der geröstete Kaffee dort auch versteuert war.
Ach, und so richtig, also polizeimäßig? Oder?
Ja, genau. Und die durften überall reinpreschen und eine Kaffeetafel auflösen und sagen, Moment mal.
Der Kaffee war nicht angemeldet.
Aber das war tatsächlich von all den Berufen in dem Buch, der am kürzesten überlebt hat. Also Köhler zum Beispiel, hat es ja über 2000 Jahre, gab es den Köhler.
Köhler ist nochmal ein Fassmacher, ist das richtig?
Nee, Köhler macht Kohle.
Ach ja, natürlich.
Genau.
Oh Gott. Gut, gehen wir mal nicht weiter in meine Kenntnisse hier rein. Die sind nicht allzu groß von solchen Berufen. Wie haben Sie das rausbekommen? Intensive?
Ja, alle meine Bücher sind wahnsinnige intensive Recherchen. Also es ist Wahnsinn, was ich immer lese. Und von all den Fakten, die wirbel ich dann einmal in die Luft und gucke, was bleibt an mir hängen und versuche es dann so aufzuschreiben.
Die Autorin Michaela Fieser ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe ja meinen ersten Eindruck schon geschildert, dass Sie sehr neugierig sind und dass Sie, hatte ich auch den Eindruck, also ich wühle mich da rein, haben Sie gesagt, wenn Sie über was schreiben, dann möchten Sie vorher tief eingetaucht sein, am besten auch erlebt haben. Ich meine, bei ausgestammten Berufen geht das nicht, aber...
Auf jeden Fall erlebt haben, wobei das Erleben geht ja auch... geistig sich hineinträumen und so weiter. Aber ich glaube, was so meine Arbeit ausmacht, ist tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, diese tiefe Recherche, das immer fast so einer Doktorarbeit ähnelt. Und dann aber gleichzeitig auch das Hineindenken, mir Zeit zu lassen, hineinträumen, viel Schwimmen dazwischen. Ich übe Tai Chi und da so eine, das zu verinnerlichen. Mhm. Und weil ich glaube, das ist, also ich meine, das ist ja die Krux an der Zeit heute, dass wir so viele Informationen haben und die auf uns eindreschen und die schon gar keine Bedeutung mehr haben in der Zeit, wo die wirklich wichtig sein müssten. Und wir können so viel entdecken, so viel wissen, aber was ist die Verbindung zu uns mit diesen ganzen Informationen?
Also diese Verbindung, um die geht es. Was macht die Information mit mir? Weil ich wollte nämlich auch fragen, wir wollten ja zum Nature Writing. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema für Sie. Sie sind Nature oder Vertreterin dieser Kultur. Ich dachte, da wäre das die Grundvoraussetzung vielleicht auch. Ich dachte erst, das Erleben sei die Grundvoraussetzung.
Also klar, also ich meine, die Wurzeln des Nature Writings kommen ja aus der Reiseliteratur im 18. Jahrhundert.
Mir fällt da ein, Henry David Thoreau, aber nicht Reiseliteratur, sondern der Auswanderer eigentlich oder Aussteiger.
Auswanderer, aber auch im Deutschen hat man Humboldt, ne? Der ist ja auch, der hat ja naturwissenschaftlich geschrieben, aber hat immer auch seine eigenen Emotionen damit verbunden. Und es ist so diese Verbindung zum Empathischen und Sprache finden für die Dinge da draußen.
Also es ist nicht einfach nur Schreiben über die Natur.
Nein, es ist wirklich, also so wie es Nature Writing eigentlich verstanden wird oder wie ich es verstehe, ist es diese ganzen Fakten mit dem eigenen Empfinden zu verbinden und dadurch eine Öffnung durch die Sprache zum Leser zu finden, sodass diese Angelegenheiten Teil des Lesers werden. Also gerade jetzt in Zeiten der Klimakrise ist ja die Sprache, in der über das Wetter, über das Klima geschrieben wird, ist so weit weg von unserer Lebenswelt. Es ist immer politisch oder wissenschaftlich. Und das Nature Writing versucht, das dann einzufangen und in uns, also es klingt immer so kitschig, wenn ich sage, in die Herzen zu tragen, aber so ist es. Denn nur was bei uns ankommt, sind wir dann auch gewillt zu retten. So, dass dadurch versteht man dann, es ist auch meine Aufgabe.
Also, weil ich habe jetzt auch so überlegt, also kein objektiver Ansatz, sondern eben ein, mit sich selbst eine Verbindung herstellen. Das macht dann auch einen Unterschied zu so Reportagen, beispielsweise über Inuit im schmelzenden Schnee, kann man ja auch eine Reportage einfach machen. Das ist dann nicht unbedingt Nature Writing.
Ja, also das kann schon auch Nature Writing sein. Nature Writing ist so ein Genre, das sehr weit gefächert ist. Nature Writing kann auch Science Fiction sein, es kann auch Gedichtform sein, es kann sehr viel sein. Und oft ist es verkitscht, finde ich. Oft geht es dann über in so ein die Natur als etwas verklären, als etwas verherrlichen. Aber auch ein Virus ist Natur. Und die Krux ist immer, also nicht zu verherrlichen, aber auch, das ist so mein Ansatz, das ist auch nicht zu verteufeln oder so Angst zu schürfen. Das macht man hier in Deutschland gerne, dass man diese Öko-Thriller hat. Sondern ich versuche, so einen Mittelweg zu finden. Und der so alles verbindet und dann da eine Klarheit zu finden und eigentlich darauf hinzuweisen, was wir alles verlieren werden, wenn wir alles verliert. Also da so ein Fenster aufmachen und sagen, guck mal, das gibt's alles. Das ist es wert zu behalten.
Ihr aktuelles Buch ist übers Wetter. Wetter von das rauen Nächten und Altweibersommer oder umgekehrt,
ich weiß von nicht. Von Hundstagen.
Genau. Aber Altweibersommer kommt eben auch vor. Ist das auch Nature Writing? Also weil da übernehmen Sie so Phänomene, die uns mit dem Wetter, wir haben ja gerade gesagt, Wetter wird wird uns so ganz anders nahegebracht, so wissenschaftlich nahegebracht. Sie nehmen so Begriffe, die Sie unter die Lupe nehmen, wie beispielsweise Altweibersommer oder auch Blitz und Donner.
Oder die Rauhnächte. Es gibt ja, weil das Wetter uns ja auch wirklich unsere Gefühllage sehr prägt.
Wetterfühlig.
Ja, wetterfühlig und man hat schon von Alters her, dadurch, dass das Wetter bisher immer sehr, eine sehr lange Zeit hatten wir ein sehr periodisches Wetter, das immer wieder regelmäßig wiederkam. Das verändert sich ja leider jetzt gerade, aber da gab es dann zum Beispiel die Hundstage, die heißen Hundstage des Sommers. Das sind diese Tage, das sind, wo es wirklich so heiß ist, dass man am liebsten sich gar nicht bewegen möchte. Ne? Oder die Rauhnächte, das ist die Zeit um die Weihnachtszeit rum, wo es so stürmt, weil wie die Erde im Weltall liegt in dem Moment, wird eben dieses Wetter kreiert. Und da ist man früher, da hat man immer früher gedacht, die Frau Holle zieht durch die Länder und ist drin geblieben und war mal still. Endlich mal im Jahr war man still.
Stille, ja, die stille Zeit, genau. Ach, das, ja, gut. Man merkt, Sie sind so eine Geschichtensammlerin, also ob es Berufe sind oder eben so Naturphänomene. Wie sind Sie zum Nature Writing gekommen? Gab es da einen Auslöser oder würden Sie sagen, das war eben einfach?
Naja, ich schreibe ja schon lange so und habe mich früher immer an so Themen rangewagt, die mich interessiert haben und dann gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich, da habe ich auf Google einen Berg gesehen, der ist einfach so erschienen, also in der Werbung und der hat mich wahnsinnig begeistert, dieser Berg. Und dann habe ich geguckt, wo dieser Berg ist und fand, der ist im Altaigebirge in Sibirien und ich hatte eine wahnsinnige Sehnsucht, zu diesem Berg zu gehen und habe dann einen Rechercheantrag eingereicht bei der Bosch-Stiftung und den bekommen, um dahin zu fahren. Und ich weiß noch, zu der Zeit lag mein Vater im Sterben und ich meinte dann, sag mal, ist es okay, wenn ich jetzt 3 Wochen lang von zu Hause weggehe, die Kinder alleine lasse und ich habe da dieses Bedürfnis. Und er sagte, das musst du jetzt einfach machen. Und ich habe in dem eine Woche bevor ich da hingefahren bin, habe ich dann Robert McFarlane kennengelernt.
Auch ein Vertreter von Nature Writing.
Ein Vertreter von Nature Writing. Und der fand das total spannend. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt und sind lange in Verbindung geblieben. Und eigentlich war so dieses Gespräch mit ihm war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, das ist genau die Art, da habe ich endlich ein Zuhause gefunden in der Art, wie ich schreiben möchte. Und diese Reise dann zu diesem Altaigebirge mit der Eisenbahn, ganz langsam diese unglaubliche Weite zu durchbrechen, das hat viel ausgelöst.
Im Deutschlandfunk Kultur ist die Autorin Michaela Fieser zu Gast. Sie ist seit Januar 22, also dieses Jahr, Wave Writer der Okeanos Stiftung. Wave Writer, also ich habe es jetzt ja mit Wellen schreiben, das ist natürlich Quatsch. Was macht eine Wave Writerin?
Also was mache ich? Vor allen Dingen führe ich zurzeit jeden Tag ein Wellentagebuch. Das heißt, ich setze mich jeden Tag morgens hin und überlege mir, also ich lese ganz viel zu den Meereswelten.
Also Wave ist immer, Welle ist immer Meer.
Ja, na gut, wobei das jetzt dieses Jahr ein bisschen besonders ist, weil ich tatsächlich auch gerade an einem Buch über Klänge arbeite und das sind ja Klangwellen, ist es auch. Aber das Wave-Writing kam daher, weil ich von der Okeanos-Stiftung dieses Jahr gefördert werde. Die kamen auf mich zu und meinten, sie mögen meine Texte so gerne und sie würden gerne sehen, was passiert, wenn sie mich ein Jahr lang fördern, was ich dann herausfinde über das Meer. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich selber nicht, was ich herausfinde, aber deshalb kann ich, also weil ich meditiere zum Beispiel jeden Tag und wenn man meditiert, dann guckt man immer so vor sich, die Zen-Meditation, die ich mache, da guckt man vor sich hin auf einen Punkt und fokussiert sich auf diesen einen Punkt und dann passiert ganz viel. Und dann so mache ich es mit diesem Wellentagebuch auch. Ich schreibe jeden Tag einfach etwas über Wasser und es kann aber alles Mögliche sein.
Was haben Sie heute Morgen geschrieben?
Naja, ich fand, also jetzt heute Morgen noch nicht, weil das mache ich danach. Aber was ich jetzt letzte Woche zum Beispiel, ist mir aufgefallen, jetzt ist ja schon Mai und ich war relativ wenig am Meer. Ich habe also wenig echte Erfahrungen vom Meer, lese ganz viel, schaue ganz viele YouTube-Videos an und fühle mich so ein bisschen wie Albrecht Dürer, der damals dieses Nashorn gemalt hat, das er ja nie gesehen hat, aber das 400 Jahre lang das Bild eines Nashorns geprägt hat und wo alle auch dachten, ein Nashorn hat zwei Hörner. Und also dann und er sagt, ja, und warum dieses Nashorn so begeistert ist, weil er genau wusste, wie man Dinge malt und sich reinversetzt hat. Und ich glaube, das ist eben auch so, dass wenn ich dann über das Meer lese, also ich und ganz viel über Wale auch, ich träume mittlerweile, ich bin Wale. Ich stelle mir vor, wie es ist, diesen wahnsinnig schweren Körper zu haben und diesem Wasser. Ich meine, 99% der Biosphäre der Welt ist Wasser. Nur 1% ist hier an Land. Und es hat keine Grenzen, es gibt kein wirkliches Oben und Unten. Und was bedeutet es mit diesem großen Körper, der so viel ist, da drin zu sein? So Sachen mache ich dann. Und
Die Beschäftigung mit Walen ist, glaube ich, auch etwas, also Sie haben ja mal einen Artikel geschrieben, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2016?
Nee, das war letztes Jahr.
Der
Walsturz. Genau, der Walsturz. Das war so, ich habe was über Wale gelesen, ich habe über den Walsturz gelesen, das war nur so eine
was
Seite.
Was ist der Walsturz?
Der Walsturz ist, wenn ein Wal stirbt, dann sinkt der langsam auf den Meeresboden und es sind 4 Stadien, die er durchgeht. Und im ersten Stadium, da wird er erstmal von allen Fleischfressern zerrissen. Also so 60 Kilogramm am Tag wird so das Fleisch weggerissen. Die Orcas gehen auf seine Zunge und das ist so eine Orgie der Gewalt quasi, ist er tot. Aber der sinkt dann langsam und jedes Stadium passiert mehr und wird immer weniger, aber dieses immer weniger werden ist, er löst sich auf und durchgeht eine Transformation und wird andere Dinge. Bis eigentlich fast nichts mehr unten ankommt, aber das wird dann Meeresboden. Und dieses Bild hat mich total begeistert. Und es ist ja so, man arbeitet viel mit Metaphern, wenn man schreibt. Und für mich war das so ein Bildnis von, wann war es denn, 2012, also dieses Jahr, 10 Jahre her, bin ich an Brustkrebs erkrankt. Ich habe damals noch meine kleinste Tochter gestillt und es war dann so, warum kriege ich Brustkrebs? Ich bin schlank, ich bin gesund, warum, was ist das? Und das war schon auch traumatisch, dass die noch stillende Brust entfernt wird. Und da war dieses Bild von diesem Walsturz plötzlich so, ja, das war so ein Bild. Das ist jetzt auch erst mit
also
dem Abstand.
Sich auch zu transformieren, denn das ist sehr, sehr beeindruckend in dem Artikel, wie Sie eben selber beschreiben, wie Sie sich also erstmal die Behandlung als etwas so Brutales empfinden, wie beispielsweise die Orcas, die da den Wal zerlegen.
Ja.
Aber sich dann eben auch zu transformieren.
Transformieren und auch die Begegnung hat, indem man sich in diese Verletzlichkeit begibt. Weil ja bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, naja, man hat so dieses Bild, dieses Unbesiegbaren, man lebt halt und so. Mhm. Und plötzlich steht man vor der Schwelle des Todes. Es ist plötzlich mit 40, könnte man plötzlich aus dem Leben draußen sein. So. Und dann begegnet man Menschen und Dingen auf der Welt, die man vorher nicht gesehen hat. Also ich mache es dann in dem Text, mache ich es dann aus mit der Staatsqualle zum Beispiel. Das ist ein Organismus, der aus ganz vielen Organismen besteht und auch gar nicht symmetrisch ist. Aber wo ein Organismus für die Nahrungsaufnahme zuständig ist, der andere ist für die Bewegung zuständig. Total faszinierend. Und das sind dann auch so Bilder, wo man denkt, ja, das muss man auch für unsere ganze Gesellschaft, muss man einfach dieses Umdenken auch mal sich einlassen auf andere Dinge.
Das ist noch ein ganz wichtiges Stichwort, dieses es anderen einfach mal zeigen, möglich machen. Ich glaube, das treibt Sie sehr auch um, was dieses ganze Nature, aber auch Wave Writing also angeht. Mhm. Anderen, uns alle daran zu quasi auch zu beteiligen, die Wichtigkeit auch mitzuteilen. Sie haben verschiedene Projekte auch aufgelegt. Mir fällt jetzt hier die Lebendige Bibliothek für Nature Writing ein. Das hat doch auch direkt miteinander zu tun.
Ja, das ist auch, also das war dann durch dieses Nature Writing, also weil das Nature Writing findet ja in Texten statt, aber nicht alle Texte erreichen da die Leute. Und es geht ja darum, weiter Verbindungen zu machen mit den Menschen da draußen und denen bewusst zu machen, in was für einer Lage wir momentan sind.
Wie machen Sie das? Also was heißt Lebendige Bibliothek?
Ja, das ist ein Projekt, das von der Bundeskulturstiftung gefördert wird und das ich zusammen mit der Susa Pop von Public Art Lab mache in Kempten mit der Stadtbibliothek. Ganz tolle Leute dort. Und was wir gesagt haben, ist, wir müssen diese Bücher, die in den Archiven stehen, lebendig machen. Das heißt, wir machen dort grüne Salons in Kempten, wo wir zum Beispiel, um dieses Konzept der Deep Time zu verstehen, so diese Tiefenzeit, dass die Erdgeschichte einfach eine unvorstellbare Historie hat, wo wir Menschen eigentlich gar nichts zu sagen haben. Aber wenn man zuhört den Steinen, dann kann man ganz viel erfahren. Und dann ist dann so ein grüner Salon ist dann nicht in einem staubigen Zimmer und aus einem Buch vorgelesen, sondern da geht man mit einem Geologen einen Bach entlang, da unten im Allgäu, und erfährt von ihm dann, oder auch ihr, über die Steine, über das Werden der Steine. Und das Ende dann am Abend, man schaut hinaus in die Sterne und bekommt noch was über die Sterne erklärt, um zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Oder es geht eine andere Wanderung, ist um die grüne Zeit. Da gehen wir zu den Klimabäumen, weil man muss in Städten mittlerweile ganz andere Bäume anpflanzen als früher, weil es so trocken ist. Man geht zu den Klimabäumen und lernt die kennen.
Das ist Lebendige Bibliothek, da haben Sie gerade gesagt, sind Sie immer wieder in Kempten. Für dieses Wave-Writing, was wir gerade angesprochen hatten, sind Sie beispielsweise demnächst mit einem Katamaran unterwegs. Was heißt demnächst? Ich glaube, es sollte jetzt stattfinden, aber im Herbst. Also Sie sind dann auch in vielen, also da sind es dann wieder eher die Wellen, da ist es das Wasser, dort sind es durchaus andere Projekte, also sehr vielfältige Ausstrahlung, die das da irgendwie, diese ganze Thematik
für Sie. Ja, aber es geht immer um die Verbindung zur mehr als menschlichen Welt. Ne? Und ich finde immer so dieses Bild so schön, also das ist ja auch mit der Relativitätstheorie, so, man denkt ja immer, wir sind still, aber wir sind ja auf einem Planeten, der mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durchs All düst. Wir sind ja nie an der gleichen Stelle. Und das Einzige, was uns ausmacht, sind die Verbindungen. Also die Verbindung von der Erde zur Sonne und zu anderen. Aber auch wir Menschen, alle Lebewesen, auch alle nicht lebenden Dinge der Welt, wir sind die Verbindung, die wir dazu haben. Das ist das, was es ausmacht. Und das versuche ich zu fassen.
Wenn sich jemand wie unser Gast, die Autorin Michaela Fieser, der ja leidenschaftlichen Naturbetrachtung, ich weiß nicht, ob man das so umschreiben kann, zuwendet, dann liegt ja vielleicht der Schlüssel in der Kindheit dazu, aufgewachsen in der Natur zum Beispiel. Stimmt das bei Ihnen, Frau Fieser?
Ne, das stimmt tatsächlich. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen im Schwarzwald und es ging eine Straße in das Dorf rein und die gleiche aber auch wieder raus. Es ging nicht mehr weiter. Und unser Haus war so das zweitletzte von dem.
Und war das schön oder war das nicht schön? Das ist ja auch immer eine Betrachtung, ne? Haben Sie das genossen? Haben Sie die Natur genossen? Oder?
Ja, das habe ich wahnsinnig genossen. Also ich hatte neulich, habe ich, weil ich unterrichte ja mittlerweile auch Nature Writing, und dann gibt es halt mir eine Übung, wo ich die die Teilnehmer des Kurses dann reinversetzen lasse, eben so ihr erstes Naturerlebnis, das sie haben. Und bei mir ist es dann, vor dem Wald gab es diese riesengroße Wiese, damals noch mit ganz vielen Insekten und ganz vielen verschiedenen Blumen. Und die war dann als Kind natürlich kinnhoch. Und da haben wir uns immer so Labyrinthe drin gebaut. Natürlich den Bauern wahnsinnig geärgert, aber für uns war das das Beste.
Ja. Also das ist ein frühes Erlebnis, und Ihre Eltern haben Sie auch viel so in die Natur gebracht, aber irgendwann ist das ja vielleicht, ich denke so mit in jugendlichem Alter vielleicht auch nicht mehr so unbedingt so wichtig. Sie jedenfalls haben mit 16, wollten Sie nur raus, woanders hin, ins Ausland, in die USA war es dann.
Ja,
also da musste es dann doch weg auch von der Natur, oder?
Da war es eher so weg aus diesem Mikrokosmosdorf, glaube ich, weil ich dachte, es muss ja noch mehr geben in der Welt als diese sehr, sehr engen Verbindungen. Also da hatte ich diese Verbindung, von denen ich vorhin sprach, als fast bedrückend gesehen. Und bin dann für ein Jahr als Austauschschülerin nach Upstate New York, habe dann dort richtig gut Englisch gelernt und kam dann zurück und habe dann mein Abitur als Englisch-Muttersprachlerin gemacht.
Als Englisch-Muttersprachlerin gleich?
Ja, tatsächlich. Also weil es das gab keinen anderen Platz in dieser Schule mehr als in Englisch-Muttersprachen. Da habe ich gesagt, okay, ich versuche es jetzt einfach. Und dann, aber es ging gut. Und dann hatte ich dann zum Glück so gute Noten, dass ich dann ein Stipendium von der EU bekommen habe und in London studieren konnte. Und habe dann in London Japanologie und asiatische Kunstgeschichte studiert. Und ab dann war ich wirklich 10 Jahre lang fast nur in Großstädten.
In den Großstädten, aber zwischendurch möchte ich noch kurz, wie sind Japanologie, kommt jetzt ein bisschen überraschend für mich.
Bei dem für mich Weg. Auch.
Weil ich hätte jetzt vielleicht so, ja, von dem, was wir vorher geredet haben, Biologie, aber gut, warum Japanologie?
Ja, also ich glaube, es war wirklich mit diese Muse haben. Das war mir damals schon bewusst, dass wenn ich die Möglichkeit habe, 4 Jahre lang erstmal Grundstudium an einer Sache zu forschen, dann dachte ich, dann muss es irgendwas sein, das ich mir sonst nie gönne. Mhm. Und dann dachte ich, mache ich Japanisch, weil Sprachen konnte ich ganz gut. Dachte, ich versuche es jetzt einfach mit dieser Sprache, die so ganz anders ist. Ich glaube, das war so ein Bauchgefühl. Ich habe mir das gar nicht so richtig, das war wirklich so, ich mache das jetzt. Und je länger ich es dann gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass es der richtige Weg war, desto mehr war das meins. Und da hat sich dann in dieser Auseinandersetzung mit diesem sehr, sehr anderen Kulturkreis, hat sich in mir ganz viel geöffnet.
Über Japan würde ich gerne noch mal ein bisschen länger auch gleich sprechen. Und würde, aber was mir auffällt, noch mal ansprechen, dieses dann doch, also aus dem Mikrokosmos kommen, was anderes erleben wollend, dann tatsächlich eine große Lust offenbar aufs Fremde, oder Horizonterweiterung, das scheint dann ja geblieben zu sein. Also USA, London und dann eben Japan über viele Jahre.
Ich bin schon immer gerne woanders gewesen und habe das in mich aufgesogen. Aber das hat sich jetzt auch mit der Corona-Krise so sehr stark geändert. Wir haben ein Haus im Oderbruch, so ein altes Bauernhaus. Es ist direkt am Deich und hinten dran ist so eine Auenlandschaft. Und es gibt für mich im Moment fast nichts Schöneres, als dort zu sein und täglich den gleichen Spaziergang zu machen.
Ach so.
Einfach immer der gleiche Spaziergang, der dauert so 1,5 bis 2 Stunden.
Haben Sie sich da geändert oder kann man neue Erfahrungen, muss man dazu nicht unbedingt weit weggehen?
Ich glaube, es ist natürlich auch eine Alterssache, dass man irgendwann auch ein bisschen ruhiger wird. Und dann hat natürlich Corona einen dazu auch gezwungen, die Natur hier vor Ort zu erkennen und dann in die Tiefe gehen hier, in die Natur und den Wesen hier zu begegnen. Und also in jeden Tag, über die Jahreszeiten hinweg, in verschiedenen Wetterlagen, das ist unglaublich bereichernd.
Da sind wir wieder bei der Nature, also bei der Natur eben. Ja. Ne? Das scheint dann das andere aufzuwiegen, also dieses Fremde. Ich wollte noch ein Projekt ansprechen, was Sie auch machen. Vielleicht passt das da auch gerade ganz gut. Intelligente Landschaften. Was sind intelligente Landschaften? Weil Sie gerade den Oderbruch so schön beschrieben haben. Was ist eine intelligente Landschaft?
Ja, das ist auch wieder ein Projekt, das ich mit der Susa Pop dank der Bundeskulturstiftung auf die Beine stellen konnte und eben mit den tollen Mitarbeitern in Kempten. Also die Idee von einer intelligenten Landschaft ist einfach, dass da ein Wissen in Landschaften ist, von dem wir überhaupt gar keine Ahnung haben oder das, wo wir gerade anfangen zu erkennen, dass es dieses Wissen gibt. Also was jetzt da so ein Buzzword ist, ist ja das Wood Wide Web, also dass die Bäume miteinander kommunizieren über Pilze und so weiter.
Was machen Sie dann im Projekt?
Na, da geht es darum, dass es eben dieses Wissen, was in Landschaften steckt. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben Allgäuer Künstler gesucht, die sich einen Aspekt aus dieser Natur heraussuchen und den dann quasi künstlerisch übersetzen. Also naturwissenschaftlich rangehen, aber dann so das, was ich mit Nature Writing mache, machen die mit ihrer künstlerischen Übersetzung. Also für alle sichtbar machen, was da Unsichtbares, Intelligentes passiert in Landschaften, wobei ja intelligent
Eine Bewertung ist vielleicht.
Eine Bewertung ist, die so natürlich auch nicht stimmt, aber ja, aber das eben sichtbar machen.
Talk to me, Jakoto, im Deutschlandfunk Kultur. Michaela Fieser hat ihren Japan-Aufenthalt schon angesprochen. Aus einem Aufenthalt von einem Jahr wurden insgesamt 6 Jahre. Und zu den Erfahrungen, die ja prägend waren, wie Sie ja schon gesagt haben, kommen wir jetzt. Das eine Jahr, das war ein Jahr im Kloster. Warum im Kloster?
Ja, ich sage ja immer, mein Leben ist so, ich kuratiere mein Leben ein bisschen. Und ich hatte damals im Studium, sollte man nach dem dritten Jahr nach Japan gehen für ein Jahr, um dort die Sprache zu lernen. Und ich habe tatsächlich von der Stanford-Universität ein Stipendium gehabt, um nach Tokio zu gehen, dort Fremdsprache zu lernen. Und dachte aber, naja, aber was lerne ich denn da? Da bin ich dann einfach nur wieder mit Studenten zusammen und bin so in diesem Tokio und tauche nicht wirklich ein. Und weil ich ja auch japanische Kunstgeschichte gelernt habe und der Buddhismus dort immer wieder zur Bildsprache kommt, so wie hier das Christentum eben auch sehr, sehr lange die Kunstgeschichte geprägt hat, dann dachte ich, naja, ein Kloster gehen wäre natürlich toll, um das von innen raus zu lernen. Und es war total schwierig, so ein Kloster zu finden. Das war Mitte der 90er Jahre. Aber irgendwann stand dann plötzlich ein Mann hinter mir, hat mich getippt auf dem Rücken, hat gemeint, bist du Michaela? Suchst du ein Kloster? Und so, ja.
Und auf der Straße?
Nein. Nee, an der Uni. Und zwar so. war er der Professor für Buddhismus.
Ach so, der hat
an der Uni, ja, aber ich kannte ihn nicht. Ich war auch, lustigerweise kam ich gar nicht auf die Idee, den zu fragen. Aber der hat mir dann einen Platz in diesem Kloster angeboten und dann bin ich für ein Jahr in dieses Kloster gezogen.
Und das heißt dann, Sie sind da richtig eingetaucht, haben da mitgelebt oder was hat
total.
Das Leben gemacht?
Also total, es war wirklich, klar, jeden Tag aufstehen, weiß nicht was, 5:30, dann zur Andacht gehen, wird so 1 bis 1,5 Stunden gedauert, wenn man viele Sutren sagt. Und dann aber auch haben sie mir Schwertkampf beigebracht und Kalligrafie und Teezeremonie, Blumenstecken. In der Nähe war ein Zen-Kloster, ein ganz, ganz altes Zen-Kloster, da haben sie mich auch die Verbindung gemacht zu dem Mönch, da durfte ich hingehen und lernen.
Teezeremonie, Blumen stecken, was konnten Sie das gleich annehmen, also sich dann mit Blumenstecken zu beschäftigen? Oder ist das manchmal auch schwer, dann wirklich in diese Ruhe zu kommen?
Es ist natürlich, ja, und dann will man ja als Westler immer gleich tolle Ergebnisse haben oder will man gleich sofort lernen und machen und umsetzen und es toll finden oder genau wissen, was jetzt daran falsch ist. Aber so wird es halt nicht erklärt. Also beim Blumenstecken, was einfach, da hat dann der Lehrer seine Blumen gesteckt und dann hat man das ihm nachgemacht und dann hat er manchmal nur eine Blume dann nochmal rausgenommen vom eigenen gesteckt und die ganz anders, aber vielleicht auch nur ganz leicht anders reinplatziert und schon war das ganze Bild ein anderes. Oder beim Schwertkampf. Ich glaube, die ersten 4 Monate durfte ich noch nicht mal ein Schwert in der Hand halten, sondern musste nur barfuß durch diese Turnhalle und den Schritt lernen, weil es so wichtig ist, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen.
Mhm. Weil es so wichtig ist, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Ist auch ein schöner Satz. Ist ein Kloster eigentlich abgeschieden, weltabgeschieden oder nicht? Das frage ich mich nämlich mal, weil ja eigentlich so viele Leute auch mal eine Woche oder mal einen Monat ins Kloster gehen. Wie war das bei dem?
Nee, das war mitten in einer Kleinstadt, in einer alten Kleinstadt. War also nicht abgeschieden, aber man ist ja dann in diesem Klosterleben so drin, so involviert und in Verbindung mit den Menschen dort, hilft beim Kochen mit, plaudert, ärgert sich manchmal auch über die, aber schätzt die natürlich wahnsinnig wert. Also es ist ein abgeschlossener Lebensraum. Und was mir da passierte, ist, es war, als ob in dem Jahr mein ganzes Leben plötzlich anhält, als ob ich in dem Jahr Zeit habe, über alles, was bisher geschehen war, nachzudenken, weil jeder Tag, so wie bei täglich grüßtes Murmeltier, gleich war. Und dadurch habe ich dann wirklich so eine Beziehung zu mir bekommen.
Mhm. Und dann sind Sie aber in Japan auch geblieben, das Jahr war rum, und sind dann in die Digitalisierungsindustrie, glaube ich, in Tokio gegangen. Mhm. Das stelle ich mir nun wirklich als einen unglaublichen Gegensatz vor.
Ja, aber ist es ja in Japan nicht. Ich meine, das ist ja auch das Schöne mit diesem im Kloster sein. Wenn man fragt die Japaner, welche Religion haben sie, dann sagen 80%, sie sind Shintoisten, also die Naturreligion, glauben an Götter in Wasserfällen und in Bäumen. Aber 80% der Japaner sind auch Buddhisten, wo man denkt, so, wie viele Japaner gibt es denn da?
Und 160 Millionen. Ne?
Und die Digitalisierung, ich sehe auch die Digitalisierung überhaupt nicht als irgendwas Fremdes, Störendes, sondern als etwas, das uns ermächtigt, bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Also ich meine, eine meiner besten Freundinnen hier, die Ida Tin, die hat Clue auf die Beine gestellt. Das ist so eine App, wo Frauen ihren Zyklus überprüfen, einspeichern können und sehen, wann sie fruchtbare Tage haben und wann nicht. Und als sie das anbot, Investoren suchte, dann sagten die ganzen Investoren, wer soll das denn benutzen, weil die Investoren alle männlich sind. Und sie sagte, naja, Hälfte der Menschheit sind Frauen. Und also und dieses Clue zum Beispiel, das ist nur als Beispiel, ermöglicht einen zu Dingen, und auch die Vernetzung und die Digitalität, die ich dann in Tokio da gefunden habe, gerade diese Vernetzung und diese unglaubliche Menge an Wissen, die wir durchs Internet haben, also es verändert gerade alles rasend schnell.
Und dachte ich eben, das steht genau im Kontrast eigentlich. Also das finde ich, ist für mich so, zeichnet Japan so aus, Tradition auf der einen Seite und krasseste Moderne auf der anderen Seite, wie zum Beispiel Pflegeroboter oder irgendwie sowas.
Ja. Das ist für mich so ein... Aber warum, also ich meine, in Japan hat man ja dass auch ein Pflegeroboter oder ein Telefon beseelt sein können. Also einfach in dem Moment, wo man Dinge oft benutzt, lädt man ja auch viel von sich ab darauf. Und wir sind ja als Menschheit gerade festgefahren und festgesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass so diese Beschleunigung, die durch diese Digitalität passiert, gerade ganz viel aufbricht, das gerade aufbrechen muss. Also scheinbar ist das der Weg, den wir gerade eingehen als Menschheit. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was da passiert. Gleichzeitig bin ich sehr besorgt, dass wir alle diese inneren Landschaften, die in uns sind, nicht durch diese Aufmerksamkeitsspannen verloren gehen, also dadurch, dass wir immer am Handy sitzen und rumdatteln, geht ja viel von dem, was wir selbst sind, verloren, kann fast sagen, kolonialisiert von fremden Eindrücken. Da muss man so, aber das müssen wir, das ist die Herausforderung, die wir jetzt gerade haben. Bin ich gespannt.
Unser Gast, Michaela Fieser, die letzten Minuten laufen. Wir haben viel von Ihnen gehört über Natur, über ungewöhnliche Berufe, über Japan. Sie schreiben, Sie haben ein Radio, haben gerade über Klänge auch vorhin erzählt. Sie haben aber auch mal eine Doku-Serie mit Charlotte Roach, mit der Schriftstellerin Charlotte Roach, verwirklicht über Liebesrituale in aller Welt. Wie passt das da rein in die Reihe, über die wir auch gerade, über die Natur, über die wir gerade geredet haben?
Naja, weil ich versuche immer...
Huch, meine... musst ihr Mikro noch aufmachen, bitte.
Ja, also weil ich... mit meinen Büchern ja versuche, Themen anzugehen, von denen wir denken, dass wir sie schon kennen, und dann aber da versuche, einen neuen Weg zu finden. Also sei es jetzt, das erste Buch war Übersehene Sehenswürdigkeiten, deutsche Orte, wo es über Orte gibt in Deutschland, die man so nicht kennt. Und bei den Berufen ging es halt über Berufe, Wetter. Also, und bei den Liebesritualen, das ist ein total schönes Buch gewesen, das ich mit der Irma Laschautz illustriert hatte. Und da geht es darum, Liebe neu zu begreifen, weil wir denken ja alle, Liebe, ja, was ist Liebe? Und die Idee war eben, dass man, weil bei uns ist ja, in unserer Kultur ist ja die Hochzeit der Höhepunkt der Liebe und das wird am meisten gefeiert, aber es gibt in anderen Kulturen andere Momente der Liebe, die man feiert.
Sagen Sie uns mal zwei woanders, damit wir noch einen letzten Eindruck haben.
Also gut, also dann gibt es in Israel gibt es zum Beispiel den Bashert, das ist der Seelenverwandte, den man suchen muss in seinem Leben. Und dann haben wir da also mit Charlotte Roche zusammen in der Arte-Produktion sind wir nach Israel gefahren zu einem Tempel, in dem Juden hingehen, um jemanden zu finden, mit dem sie eine tiefere Verbindung haben.
Also der Findungsmoment.
Der Findungsmoment,
als der starke Moment der Liebe.
Genau. Spannend fand ich auch, die Orkney-Inseln, wo es darum geht, Liebe und Imagination. Was stellen wir uns alle in der Liebe vor? Und da gibt es dann die Selkies, das sind so Wesen, die man, also Geisterwesen oder Seehunde eigentlich, die man sich vorstellt, die bestimmte Verkörperung annehmen.
Liebe in ganz, ganz, ganz anderen Vorstellungswelten auf jeden Fall. Auch das ein Thema für Michaela Fieser. Am vielseitigen Schaffen haben Sie uns teilhaben lassen. Dankeschön.
Ja, danke. Ist so schnell vergangen, die Zeit.